Frankreich und Dänemark hatten wir fast nur englische Wochen, das heißt Wochenendespiel und ein Spiel unter der Woche. Da ist halt immer dieser Hunger, diese Gier auf den nächsten Erfolg sehr wichtig für Leistungssportler und Sportlerinnen. Der Sport ist sehr, sehr kurzlebig. Erfolge sind eigentlich nicht, finde ich, im Nachhinein nicht so viel wert. Sport in einem Team ist auch sehr mental sehr anstrengend. Wenn du zu kollegial bist, gehst du auch unter, weil es einfach ein Haifischbecken ist. Ich habe wahnsinnige Schmerzen, wenn ich die Regel kriege. Und man spielt auch deutlich schlechter. Also ich kenne, glaube ich, keinen Profisportler, der sagt, er bleibt jetzt mal mit dem Kind ein halbes Jahr zu Hause.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ und ich sitze hier im Studio gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Ziegler.
Hallo Petra.
Hallo Matthias. Ja, unser Podcast wird ja ganz persönlich. Wir sprechen mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Lebenswelten und Lebensrealitäten darüber, was sie glücklich macht im Leben, was sie bräuchten, um noch glücklicher zu sein. Und wir sprechen mit ihnen darüber, welche Wendepunkte es so für sie gab. Matthias, wen hast du mir heute mitgebracht?
Ich habe eine 31-Jährige, die kurz vor ihrem Wendepunkt steht, nämlich vor dem Karriereende.
Mit 31 Jahren. Du hast mit einem Fotomodel gesprochen.
Fast. Sie ist auf vielen Fotos zu sehen.
Okay.
Auf Sportfotos.
Sie ist Sportlerin.
Ja, nein, ich habe die Sonja Frey getroffen. Das ist eine von Österreichs erfolgreichsten Handballerinnen derzeit. 573 Tore in 124 Länderspielen. Das bedeutet, die Nummer 8 der ewigen besten Liste. Momentan sowieso Torschützenkönigin im österreichischen Nationalteam. Sie hat jahrelang im Ausland gespielt, ist jetzt wieder zurück in Österreich. Und bei der Europameisterschaft, die jetzt anfängt, wird sie noch ihren letzten großen Auftritt haben. Und danach meint sie, wird sie ihre Karriere allmählich beenden und sich einem anderen Metier zuwenden.
Also mit 31 jetzt schon am Karriereende, da würde mich interessieren, ob sie schon konkrete Pläne hat, wie es jetzt weitergeht, ob sie da schon vorgebaut hat quasi. Und weil du eben sagst, eine Frau, finde ich auch noch interessant, ob es Unterschiede gibt zu Männern im Profisport.
Ja, sie hat schon vorgebaut. Ja, es gibt Unterschiede und ich würde sagen, beides erzählt sie uns am besten selbst.
Ja, unbedingt.
Liebe Sonja, schön, dass du da bist. Du gehörst ja zu den erfolgreichsten Handballerinnen in Österreich, warst 4-mal deutsche Meisterin, 1-mal dänische Meisterin. Jetzt bist du bei Hypo Niederösterreich. Wie haben sie dich zurückgebracht in die Heimat?
Ja, zuerst mal danke für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Für mich habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, dass sich meine Prioritäten ein bisschen verschieben, dass der Leistungssport nicht mehr an erster Stelle steht. Dass für mich auch wichtig ist in der Physiotherapie, was ja mein absolvierter Beruf ist, dass ich da langsam Berufserfahrung sammle. Die Familie ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und da habe ich gemerkt, dass die Euro so mein letztes großes Ziel ist, wo ich gern mit Österreich in die Hauptrunde kommen möchte. Und nach der Euro werde ich so langsam den Handball ausklingen lassen. Dann mache ich dann vielleicht noch ein Training pro Woche, schaue, wie viel ich spiele. Werde noch die Saison bei Hypo fertig spielen. Aber für mich ist dann eben dieses Trainingspensum, was ich zum Beispiel jetzt fahre, mit noch zusätzlichem Krafttraining, mit zusätzlichen Laufeinheiten, wird dann einfach runtergefahren.
Wann war klar für dich, dass du Profi-Handballerin wirst und das jetzt die nächsten Jahre dein Haupteinkommen sein wird?
Ja, ich weiß nicht, ich finde das gerade, also Haupteinkommen, das war eigentlich nie das Ziel ist, sondern es war einfach schön, dass man gemerkt hat, als Jugendspielerin, man ist gut in etwas. Und bei einer Jugend-Europameisterschaft hat ein norwegischer Verein angefragt, ob ich nicht zu ihnen in die Akademie kommen möchte und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, gut, vielleicht kann aus dem Hobby dann mehr werden. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Und die Mama hat aber gesagt, ich kann sehr gern einen Profivertrag unterschreiben, aber trotzdem machst du eine Ausbildung. Und das war ja dann auch in meinen ersten 4 Jahren in Deutschland, habe ich Handball gespielt und eine 3-jährige Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. was sehr, sehr anstrengend war. Also wir sind da teilweise um 4 in der Früh, 3 in der Früh von Auswärtsfahrten zurückgekommen. Ich bin am nächsten Tag um 7 in die, ich sag's immer, Schule gegangen oder ins Praktikum, ins Krankenhaus. Also das war schon eine sehr harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit, weil man einfach merkt, man geht irgendwo an seine Grenzen, man findet seine Grenzen und das ist ja, finde ich, auch sehr wichtig in der persönlichen Weiterentwicklung.
Das heißt, für dich war von Anfang an auch immer mit dabei im Kopf der Gedanke daran, was nach der Handballkarriere kommt, beruflich?
Ja, das war ganz wichtig. Also ich habe das auch von zu Hause mitbekommen, vor allem von meiner Mutter, dass ich was anderes habe als den Sport, weil einfach der Sport ist sehr, sehr kurzlebig. Erfolge sind eigentlich nicht, finde ich, im Nachhinein nicht so viel wert. Also ob ich jetzt 4-mal Deutsche Meisterin geworden wäre, 3-mal Deutsche Meisterin. In dem Moment, wo man den Erfolg hat, wo man am Spielfeld steht, die Zeit ist vorbei, man gewinnt das Spiel, man ist irgendwie Meister, da ist das schon ein Wahnsinnsgefühl und das, die Emotionen überkommen einen. Aber dann am nächsten Tag schon oder in 2 Tagen danach, 3 Tagen danach, was ist dann? Dann zählt nur noch der nächste Erfolg. Und da ist halt immer dieser Hunger, diese Gier auf den nächsten Erfolg sehr wichtig für Leistungssportler und Sportlerinnen, damit man da immer motiviert ist im Training, damit man sich aufrafft, damit man weitermacht, immer wieder zum nächsten Ziel, das nächste Ziel vor Augen hat. Und ich habe auch selber gewusst, dass ich so mit Anfang 30 nicht mehr Leistungssport machen möchte, weil, wie ich ja eben auch zur Physiotherapie weiß, wie hart das an den Körper ist. Also das nimmt so viel Energie und macht auch ziemlich kaputt. Und ich bin auch sehr gern in den Bergen unterwegs. Ich mache sehr gern andere Sportarten als Handball. Und da habe ich gewusst, ich will diese Sportarten auch noch mit 50 vielleicht machen können oder 60. Und da habe ich auch schon immer im Hinterkopf gehabt, okay, gut, wie viel Substanz gebe ich wirklich dem Sport von mir und was ist es dann wert? Weil mein Leben geht nachher auch noch weiter. Und ich will kein Schmerz oder ich will keine Schmerzpatientin nachher sein, die mit Arthrosen und was weiß ich, was allen Beschwerden daherkommt. Und der Handball ist leider sehr, sehr Verletzung, sehr, sehr eine sehr hohe Abnützung, weil es einfach ein Hallensport ist. Man hat diese sehr starken Stop-and-Go-Bewegungen, Körperkontakt, wo einfach viele Verletzungen stehen, dadurch, dass es immer unerwartet kommt und da raubt das einfach dem Körper wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie. Ich hatte sehr lange Probleme mit meinem Nacken, weil ich oft einen Stoß bekommen habe, den ich nicht gesehen habe, von der Seite, von hinten. Wo es mich dann zum Beispiel, wo ich ganz empfindlich war, schon bei jedem Stoß, weil ich das einfach nicht mehr stabilisieren konnte. Dann Hüfte, Knie, Fußgelenke, Schulter, Handgelenke, Ellbogen. Also es ist eigentlich kein Gelenk im Körper, bleibt verschont. Unterer Rücken, dieses ständige Landen, diese Sprünge, dieses Abbremsen. Und die Hallenböden, muss man ja auch dazu sagen, die Infrastruktur, es wird immer überall Geld gespart und es wird nicht darauf geachtet, dass es tolle Böden für uns gibt. Parkettböden gibt es nicht mehr, weil es einfach wahrscheinlich zu teuer ist. Das waren die besten Böden für uns, die haben einen Schwung gehabt. Da ist mal, wenn ein Schweißtropfen oder irgendwas an Wasser oder so mal ausgeschüttet worden ist, hat es der Parkett aufsaugen können. Jetzt muss man wahnsinnig aufpassen, wenn da irgendwo ein Schweiß ist, dass man nicht wegrutscht, dann muss er sofort gewischt werden, weil sonst tritt man drauf und man ist weg und man hat eine Zerrung oder was weiß ich. Und das sind so Sachen, die, ja, dann sei jetzt mal auch nicht so sehr einladend ist, wenn schon sehr viel weh tut, dass man da weitermacht.
Das hast du doch 13 Jahre lang Vollliga-Betrieb gehabt.
Mhm.
Was heißt das im Wochenrhythmus, ein Match? Wie oft spielt man da? Hat man da Pausen überhaupt dazwischen?
In Frankreich und Dänemark hatten wir fast nur englische Wochen, das heißt Wochenendespiel und ein Spiel unter der Woche. Das ist ein ziemlich anstrengender Rhythmus. Man hat vielleicht dann untertags ein bisschen mehr Zeit, weil natürlich die Trainings vielleicht kürzer werden. Es ist sehr viel Intensität durch die Spiele in der Woche schon gegeben. Aber natürlich durch die ganzen Reisen, und das ist ja auch ein Riesenaufwand, da immer hinzukommen, wenn man international spielt. Also ich kann mich erinnern, wie wir noch in Russland gespielt haben. Das war eine Reise, hat mal 12 Stunden gedauert, bis man da hingekommen ist nach Rostov oder Wolgograd oder wo auch immer. Und das ist eigentlich das auch, was auch einen sehr zermürbt. Wenn ich jetzt 5 Minuten zu einem Spiel fahre, tut mir das nicht so weh, als wenn ich da jetzt 12 Stunden in Flieger, Bus und sonstigen Transportmitteln sitze. Und wo man dann auch dazu sagen muss, oft werden dann die billigsten Varianten gewählt für so eine Reise und nicht vielleicht mal einen Tag früher oder der angenehmere Flug, und man muss nicht um 3 in der Früh aufstehen, um zum Flughafen zu kommen und so weiter und so fort. Wir sind einmal, glaube ich, bei einem Rückflug, den haben wir um 1 in der Früh genommen und sind die ganze Nacht durchgeflogen, bis wir dann wieder in Deutschland waren. Da ist natürlich dann auch ein bisschen so, fehlt ein bisschen das Geld, fehlt ein bisschen dies, ja, was dann auch der Komfort. Weil mich hat das immer sehr, also ich habe da, also für mich war ein Schlaf, wenn der Schlafrhythmus gestört war, war das für mich sehr kräfteraubend und zehrend. Und deshalb ist das auch eigentlich bei diesen englischen Wochen das Anstrengende.
Wir reden da aber von der höchsten Liga des Landes.
Ja. Also egal wo, Frankreich, Deutschland, Dänemark, da wurde immer bei den Reisen eingespart. Also kommt ja immer zusammen. Natürlich, das Finanzielle stellt einen Verein auf. Und der Verein versucht dann in seinen Möglichkeiten zu handeln. Und ich glaube, den Vereinen selber kann man da am wenigsten Vorwurf machen, weil sie einfach nur mit den Mitteln arbeiten, die zur Verfügung stehen. Aber natürlich für Spielerinnen und Sportlerinnen ist das dann manchmal eine Leidenstortur.
Wie viele Frauen gibt es denn in Österreich, die von ihrem Handball-Profisport wirklich Vollzeit leben können, ohne nebenher arbeiten zu müssen?
Das weiß ich nicht, aber ich traue mich zu sagen, dass es nicht viele sind, wenn gar keine. Also ich auf jeden Fall nicht. Bei der Hypo habe ich einen ganz minimalen Vertrag, sage ich auch mal so, um auch meine Freiheiten zu haben, um auch die Freiheit zu haben, nach der Euro zu sagen, ich reduziere komplett eigentlich mein Trainingspensum auf ein Amateurniveau. Und ja, weil mit jeder Vertragsverpflichtung muss man ja sich natürlich auch dem Verein zur Verfügung stellen. Und für mich war das eben wichtig, dass das bei der Hypo nicht der Fall ist, dass ich da meine Freiheiten habe. Und ich glaube einfach auch, dass in Österreich sehr wenig Vereine, also ich kenne es wirklich jetzt nicht, die wirtschaftliche Lage, aber es ist fast nicht möglich, von einem Handballgehalt in Österreich zu leben.
Ist das bei den Männern anders?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die erste Liga in Österreich hat sich bei den Männern in den letzten Jahren ziemlich aufgebaut. Die haben da schon auch mit Sponsoren einiges auf die Beine gestellt und die sind auf jeden Fall da voll Profis.
Wie ist es in Deutschland, Dänemark, Frankreich, wo du ja auch gespielt hast? Ist da auch der Herrensport finanziell besser aufgestellt als der Damensport? Oder gibt es Länder, wo es umgekehrt ist, dass vielleicht Frauen tatsächlich wirtschaftlich besser dastehen?
Ich glaube, in fast jeder Sportart sind die Männer besser aufgestellt, verdienen auf jeden Fall mehr. Ich weiß, dass in Rumänien der Frauenhandball einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube auch, dass da vielleicht einige Vereine für Damen bessere Verträge rausgeben als bei Männervereinen. Aber sonst denke ich, also gerade in Deutschland und Frankreich sind auf jeden Fall die Männer finanziell weit vor den Damen.
Okay, das klingt jetzt für mich nicht so, als ob man als Profisportlerin reich wird, geschweige denn gut davon leben kann. Wenn man das mit Fußball vergleicht, werden da wahrscheinlich Millionen dazwischen liegen.
Natürlich, der Fußball ist eine ganz eigene Welt in Österreich. Da gibt es einen enormen Gap im Vergleich zu den anderen Mannschaftssportarten. Allein schon von den Mitgliederzahlen her. Ich habe mir die Statistik der Sportvereine angeschaut in Österreich und da hast du 250.000 eingetragene FußballerInnen. Also eine 250.000 Menschen in Österreich spielen in einem Verein Fußball. Der nächstgrößere Mannschaftssport ist dann Volleyball mit 28.000, also knapp einem Zehntel davon.
Und Handball hat dann wie viele?
Circa 20.000. Also 12-mal mehr Menschen spielen Fußball als Handball. Natürlich, dadurch, dass der Fußball so ein Massensport ist und auch so viele ZuseherInnen dann noch hat, oder wahrscheinlich eher Zuseher, vermute ich einmal, ist dann auch viel mehr Geld da. Allein schon, wenn du überlegst, die Sonja, da habe ich ihre Nummer gekriegt vom Handballverband, habe sie angerufen. Wir haben kurz telefoniert und eine Woche später ist sie mit den Öffis zum Interview zu uns nach St. Marx gekommen. Beim Marco Arnautovic oder Marcel Sabitzer tue ich mir schwer, mir vorzustellen, dass das so einfach ablaufen wird. Abgesehen davon, dass sie im Ausland engagiert sind und jetzt nicht so einfach herkommen würden.
Was mich noch interessieren würde, wie finanziert sich so ein Verein?
Naja, unterschiedlich. Du hast einerseits die Mitgliedsbeiträge, bis zu einem gewissen Grad natürlich Sponsorgelder, dann gibt es halt auch bei größeren Bewerben Preisgelder, die halt dem Verein und den SpielerInnen zugutekommen. Wahrscheinlich gibt es auch bis zu einem gewissen Grad TV-Gelder, die ausgeschüttet werden, aber natürlich auch wieder nicht so wie beim Fußball.
Ja, also es gibt da sicher sehr, sehr viele Facetten, je nach Sportart, je nach Verein. Trainieren müssen aber alle voll. Und was bedeutet dann so ein Leben als SpitzensportlerInnen fürs Sozialleben eigentlich?
Durchaus einiges an Belastung, hat mir die Sonja verraten. Ich würde sagen, lassen wir sie selber erzählen. Was heißen so englische Wochen dann auch fürs Familienleben, für die Familienplanung, für Freundschaften? Hat man überhaupt Zeit für soziale Kontakte außerhalb des Vereins?
Wenig, also wirklich wenig. Freunde und Freundinnen von mir, die eben keinen Leistungssport machen, die haben normalerweise einen 40-Stunden-Job. Das heißt, sie sind am Vormittag, Nachmittag in der Arbeit. Ich bin da meistens, habe ich meine Freizeit und habe eher am späten Nachmittag oder am frühen Vormittag ein Training. Und am Abend bin ich meistens von dem Tag so geschafft, dass ich jetzt nicht nochmal in eine Bar gehe oder da nochmal ausgehe. Auch in den Anfang 20ern war das alles ein bisschen anders. Da hatte man Energie ohne Ende. Das war auch noch ziemlich lustige Zeiten. Aber irgendwann merkt man das einfach. Also ab 25 merkt man einfach, wie das alles an einem zehrt und wie viel Energie das alles kostet. Und man muss auch daran denken, Sport in einem Team ist auch sehr mental sehr anstrengend. Man muss Rücksicht nehmen, man muss sich zurücknehmen, man muss kommunizieren, man muss schauen, dass es ja auch rund läuft. Das ist ja nicht nur so, dass das jetzt alles läuft wie geschmiert. Das sind sehr viele Befindlichkeiten, Probleme, die auftreten und so weiter. Und das heißt, das zieht einem sehr viel und raubt einem sehr viel Energie. Und dann auch noch soziale Kontakte außerhalb zu knüpfen, fand ich auch immer schwer, weil man schon so damit beschäftigt ist, in dem Team irgendwie schauen, dass alles zusammengehalten wird. Dann ist man auch einfach mal froh, wenn man einfach nur am Abend wirklich seine Ruhe hat und nicht dann noch weiter kommunizieren muss.
Hat dir da im Rückblick was gefehlt die letzten 13 Jahre? Hast du auf was verzichten müssen, wo du dir später gedacht hast, eigentlich schade?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir jetzt denke, schade, weil ich das jetzt so ein bisschen hernehme. Ich finde, es war super, wie es war. Und wenn man auch Leistungssport macht, man kann nicht alles haben. Man muss sich dafür entscheiden, dass man bei den Geburtstagen nicht dabei ist, dass man eine Hochzeit verpasst, dass man bei spontanen Aktionen, die dann vielleicht tolle Geschichten rausbringen, einfach dann nur die Außenstehende ist und zuhört. Aber das gehört einfach zum Sport dazu. Man muss wirklich das wollen, man muss dieses Trainieren wollen, man muss auch dieses in einem Teamsport das Teamgefüge wollen. Und dann habe ich jetzt auch für mich entschieden, wo ich gemerkt habe, irgendwas verändert sich. Ich habe nicht mehr diese Muße und ich habe nicht mehr diese Energie, mich komplett und alles dem Team unterzuordnen. Deshalb habe ich dann auch gesagt, okay, gut, die Euro und dann passt's. Und jetzt weiß ich habe Zeit einfach mal für einen Kinobesuch. Man hat Zeit für ein spontanes Treffen mit seinen Freunden. Man erlebt die ganzen Geburtstagsessen auf einmal mit. Also seit dem Sommer, wo ich einfach in Österreich bin, merke ich einfach, wie viele Geburtstage es eigentlich gibt, zu denen man gehen kann. Also das waren, also normalerweise im Handball war es, also natürlich, du hast im Team die Spielerinnen, die Geburtstag haben, da gab es dann halt mal eine Torte nach dem Training, aber und vielleicht mal eine kleine Party, wenn es sich vom Spielrhythmus ausgegangen ist, aber da war dann nicht so viel mehr. Vielleicht mal ein Abendessen oder so. Aber jetzt habe ich gemerkt, ui, das macht ja richtig Spaß. Aber ich finde, es war eine schöne Zeit, so wie es war die letzten Jahre. Und jetzt kommt eben eine neue Zeit und darauf freue ich mich auch.
Wie schaut es als Profisportlerin mit der Ernährung aus? Gibt es da No-Gos, auf die du dich vielleicht jetzt freust nachher?
Ich sage mal, Anfang der 20er ist alles möglich. Da ist alles möglich. Man merkt nichts. Man hat nicht das Gefühl, dass von irgendwas zu viel ist. Man kann alles wegstecken. Irgendwann merkt man dann so, okay, gut, vielleicht ein bisschen weniger von da, ein bisschen weniger von da. Durch den Sport ist man auch sehr anfällig, weil einfach der Magen-Darm so überstrapaziert ist und so gereizt ist und so viel arbeiten muss. Wenn da nur ein bisschen was falsch dosiert ist, kannst du Durchfall oder Verstopfungen oder wie auch immer, kann sich übergeben kommen. Und je länger ich den Sport mache, desto bin ich anfälliger, dass man wirklich gesund ist, dass man fettfrei ist, dass eben die Produkte passen. Also Fleisch finde ich ganz einen großen Faktor. Also ich esse wenig Fleisch und wenn, dann versuche ich Fleisch wirklich nur von dort zu essen, wo ich weiß, wo es herkommt. Aber ich bin allgemein, glaube ich, egal ob Sport oder nicht bewusst in dem, was ich esse. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass ich da sehr viel ändern werde nach der Karriere.
Ich nehme an, Familiengründung und Profisport in einer Liga schließen einander ja per se aus als Frau.
Also, das ist lustig. Es kommt auch aufs Land an. Zum Beispiel in Ungarn weiß ich, dass wenn du schwanger wirst, wird dein Vertrag aufs Minimum reduziert. Also das ist auch ziemlich interessant. Es war auch mal eine lustige Geschichte. In Frankreich haben sie bei einer Kollegin von mir bei den medizinischen Untersuchungen die Blutproben, die sie nehmen, auf die Schwangerschaft, haben sie einen Schwangerschaftstest gemacht vor der Saison. Also das war auch, da ging es auch ziemlich rund dann in dem Verein, wie das rausgekommen ist. Also es ist schwer, aber ich glaube, es wird besser. Also es wird besser, dass man einfach sagt, ja, man wird vielleicht mit 25 schwanger, steigt dann wieder ein in den Sport. Das war früher, glaube ich, so in den 90ern oder vor den 2000ern undenkbar. Also da, glaube ich, haben die wirklich die Spielerinnen nach der Karriere die Kinder gekriegt. Und ich glaube, das wird jetzt einfach ein bisschen alles offener, lockerer und nicht mehr so strikt.
Das heißt, eine Babypause ist durchaus drin, auch für Frauen. Ich meine, als Mann ist es ja relativ einfach, weil da kriegt die Frau das Kind, du spielst weiter, irgendwann einmal zeigst du eine Schnulle beim Jubel und das war es ja dann ansonsten.
Ja, also ich bin da auch so ein bisschen Babypause. Also natürlich, ich habe dann auch gesehen, Freundinnen von mir oder Freundinnen, Kolleginnen, bekannte Spielerinnen, ehemalige Mitspielerinnen, wie man es auch immer nennt, die kriegen dann ein Kind und stehen ein paar Wochen später wieder am Feld. Also ich frage mich dann auch so, wie gut, wie gesund ist das? Ich hätte es nicht wollen, wenn ich ehrlich bin, weil man hat schon einen Druck, man kriegt ein Kind. Und ich glaube, dann sollte für mich das Kind ein bisschen eher mehr die Priorität sein als der Leistungssport. Und ich will jetzt niemanden da auf die Füße treten und so, das ist nur mein Gefühl, wenn ich mir zum Beispiel gedacht hätte, würde ich schwanger werden oder nicht, dann denke ich eher daran, dass für mich da einfach sich auch die Prioritäten verschieben. Und ich habe dann auch gesehen, Spielerinnen, die einfach wahnsinnig schnell wieder zurückgekommen sind. Und das muss man wollen. Aber ich denke, es ist im Allgemeinen wird das ein bisschen lockerer und auf jeden Fall offener. Und ich finde es auch schön, dass es die Möglichkeit gibt für Sportlerinnen und Spielerinnen, die dann sagen, ja, sie haben jetzt den Kinderwunsch, dass sie den das erfüllen und nachher auch in den Leistungssport zurückkehren.
Aber grundsätzlich ist halt jede Zeit, die du nicht im Profibetrieb verbringst, wahrscheinlich dann auch wieder ein Knick in der Karriere, weil du ja auch körperlich abbaust bis zu einem gewissen Grad, wenn du nicht voll im Training stehst. Das wird wahrscheinlich auch dann von vielen vermieden eher. Also ich denke mal, Männer werden auch eher nicht in Karenz jetzt gehen.
Also ich kenne, glaube ich, keinen Profisportler, der sagt, er bleibt jetzt mal mit dem Kind ein halbes Jahr zu Hause. Also das glaube ich, passiert eher weniger. Was man auch bedenken muss, ist ja, man hat ja nicht immer das Glück, in seiner Heimatstadt einen Verein zu finden, wo man auf dem Niveau spielen kann, wo man es gerne wollen würde. Und so ist es ja dann auch immer für die Frauen, wenn die mal zum Beispiel darüber nachdenkt, möchte ich eine Familie gründen während meiner Tätigkeit als Leistungssportlerin, aber ich bin nicht in meinem Umfeld, wo noch Schwiegereltern da sind oder die eigenen Eltern da sind, die einen unterstützen können, glaube ich, ist das wahnsinnig schwierig. Ich habe das auch selber miterlebt bei uns, eine Spielerin in Deutschland, die eine kleine Tochter hat, wo das schon eine große Herausforderung ist. Und man sagt ja nicht ohne Grund, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich habe das ja auch selber gemerkt, mein Freund ist einfach in Wien. Und ich bin halt in Deutschland gewesen und für mich war das dann auch schwer, weil natürlich will ich nicht sagen, ja, du musst jetzt, also weißt du, ich bin in Deutschland und das geht vor und alles wird meinem Leistungssport untergeordnet. Und das glaube ich halt schon, dass bei manchen Familien einigen sich dann eben drauf, okay, gut, egal was ist, wir gehen mit und versuchen da halt zu unterstützen. Aber für mich war das dann auch immer die Frage, ich will nicht, dass jemand sich seinen Traum opfert oder aufgibt, nur um bei mir zu sein zum Beispiel. Sondern ich habe mir aber für mich so ein bisschen beschlossen, gut, ich hatte das jetzt lang genug und ich brauche den Leistungssport auch nicht mehr so und ich stecke jetzt auch zurück und gehe wieder, also sozusagen nach Hause oder auch zu meiner Familie, weil das für mich jetzt einfach die Priorität hat.
Ja, wenn ich jetzt so für mich vergleiche einfach, wie würden Männer in diesem Alter denken, Männer denken ja bestimmt auch ans Kinderkriegen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Sie bekommen sie ja nicht, quasi. Also sie müssen ja nicht 9 Monate lang das Kind mit sich herumtragen und sind diese 9 Monate lang dann schon beeinträchtigt.
Und nachher dann zu Hause bleiben beim Kind und es betreuen, ja. Also wie die Sonja gesagt hat, sie kennt keinen Profisportler, der in Karenz geht.
Ja. Und was eben davor noch kommt, die Menstruation. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Wie spielen Sportlerinnen, wenn sie ihre Tage haben? Sind sie da schlechter? Haben sie Schmerzen? Haben sie überhaupt ihre Tage, wenn sie so unter Druck immer stehen?
Ob das glaubst oder nicht, ich habe die Sonja tatsächlich auch dazu befragt.
Matthias, davon bin ich ausgegangen.
Und sie hat dazu sehr klare Worte gefunden. Was bedeutet Profisport dann für den Hormonhaushalt als Frau? Wie schaut es da bei der Periode aus?
Sehr interessante Frage, was ja auch immer wichtiger wird. Also es wird ja nicht mehr totgeschwiegen. Ich beschäftige mich sehr viel damit, weil ich habe große Probleme. Ich habe wahnsinnige Schmerzen, wenn ich die Regel kriege. Und man spielt auch deutlich schlechter. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe immer schon Graus, wenn ich weiß, ich kriege die Periode, weil es einfach für mich sehr energieraubend ist, weil diese Schmerzen auszuhalten, die Schmerzmittel dann natürlich, die man nimmt, auch nicht jetzt gerade leistungsfördernd sind, denke ich, also auch in meinem Fall, und es einfach sehr energieraubend ist. Und sind ja auch dann andere Sachen, spielen ja dann eine Rolle. Ich weiß nicht, ich hatte zwar auch mal einen Artikel bei Wimbledon, weil die in Weiß spielen müssen. Und wenn genau da die Periode reinfällt und die, es ist, glaube ich, noch sehr, sehr, ich glaube fast noch nie, also ich habe noch nie was mitgekriegt, dass irgendwo was zu sehen war, aber man hat trotzdem im Hintergrund immer dieses Gefühl, also gibt es jetzt diese Möglichkeit, dass ich mich einfach jetzt vor aller Welt blamier und dass das, was eigentlich auch wieder schade ist, weil es, man sollte sich nicht dafür blamieren, aber ja, ist was zu sehen und so weiter und so fort. Und gerade mit diesen weißen Hosen, das natürlich so ein bisschen hemmt. Und wir hatten auch, ich habe auch schon beim Nationalteam mit weißen Hosen gespielt und wir dann einfach mal gesagt haben, hey, du, könnten wir das tauschen? Also könnten wir nicht weiß spielen? Und die dann gesagt, ja, sie haben eigentlich jetzt noch nicht darüber nachgedacht, weil es einfach, ja, es, darüber wird nicht so gesprochen und jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr. Also es gibt bei uns nur noch schwarze oder rote Hosen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr brisantes Thema für uns Spielerinnen, auch ein sehr wichtiges Thema. Und bei uns in den Teams ist es eigentlich gar kein Tabuthema mehr. Mit den männlichen Trainern ist es immer so ein bisschen interessant, wie die dann darauf reagieren. Sie sind dann meistens immer so, ja, egal was. Das habe ich auch schon so mitgekriegt. Und ja, aber im Team oder auch mit Physiotherapeuten zusammen ist das eigentlich, wird da ganz offen kommuniziert und wird auch sehr versucht, in den Rahmen den Spielerinnen zu helfen, die wirklich Probleme haben.
Das finde ich ja so richtig gut, dass das Thema auch schon bei den Olympischen Spielen in Paris größer aufgepoppt ist, dass es jetzt einfach angesprochen wird und dass eben die Menstruation auch thematisiert wird. Und mehrere Sportstars haben sich ja auch schon persönlich dazu geäußert.
Ja, mittlerweile gibt es auch tatsächlich einige Vereine, die nach dem Zyklus trainieren. Mir ist auch ein Tagesschau-Interview mit einer Sportwissenschaftlerin untergekommen, die sagt, man kann damit sogar eine Leistungssteigerung bewirken, wenn man entsprechendes Training anlegt. Ob man gerade menstruiert, ovuliert. Aber wie gesagt, die Details stellen wir euch in die Shownotes.
Ja, genau. Die könnt ihr alle nachlesen. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich eher so diese negativen Seiten alle vom Leistungssport beleuchtet, was die Sonja uns halt auch erzählt hat. Also Verletzungen, Zurückstecken bei der Familienplanung, empfindlicher Magen.
Der Gender Gap nicht zu vergessen.
Ja, genau. Aber trotzdem hat sie es doch gern gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Es war ja auch nicht alles negativ. Sie hat auch viel zu erzählen gehabt, als ich sie gefragt habe, was denn ihre größten Erfolge waren, wie ihre Bilanz als Profisportlerin ausschaut.
Ich finde, ich bin jetzt, sage ich es auch mal ganz ehrlich, für mich ist auch ein größter Erfolg da, wo ich am meisten dazu beigetragen habe. Also natürlich, wir sind eine Teamsportart, das Team geht vor, bla bla bla. Nein, jede Teamspielerin, der ist es wichtig, wenn du spielst, dass du selber eine gute Leistung bringst. Natürlich muss man das auch immer in Balance nehmen und sich zurücknehmen und auch nicht zu egoistisch sein. Aber wenn du zu kollegial bist, gehst du auch unter, weil es einfach ein Haifischbecken ist. Punkt. Und für mich ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der erste oder der zweite deutsche Meistertitel war, wo ich maßgeblich beteiligt war, weil ich entscheidende Tore geworfen habe in letzter Sekunde und so Sachen, wo ich dann schon jetzt sage, das zählt für mich mehr als zum Beispiel ein Meistertitel, wo ich glaube, das war der dritte in Deutschland oder der vierte, wo ich auch verletzungsbedingt ausgefallen bin und einfach nicht so viel Anteil an diesem Titel hatte. Ein weiterer großer Erfolg war für mich die Qualifikation mit Österreich für die Weltmeisterschaft 2021 in Spanien. Das war ja die Corona-Weltmeisterschaft. Dieser Erfolg war für uns wahnsinnig toll, also fürs österreichische Team. Das sage ich auch wieder für mich, weil ich denke, dass ich in diesen zwei Qualifikationsspielen eine sehr gute Leistung erbracht habe. Und einfach als die erste Qualifikation aus eigener Hand für ein österreichisches Damen-Nationalteam war seit über, muss man denken, 12 Jahren. Also ich war noch dabei bei der letzten Weltmeisterschaft 2009 in China. Da war ich 16. Ich bin auf der Tribüne gesessen. Ich war zwar dabei, aber ich würde jetzt für mich persönlich, war einfach nur die Teilnahme an China cool. Aber diese Qualifikation aus eigener Hand nach 12 Jahren war gegen ein Team, was deutlich stärker war als wir, also die Polinnen. Es war jetzt kein übermäßiger Gegner, wie zum Beispiel Norwegen oder die Skandinavierinnen allgemein, die Länder oder Frankreich, sondern es war auf jeden Fall ein starker Gegner, aber wir haben sehr, sehr toll gespielt, diese zwei Spiele.
Welche großen Ziele hast du jetzt nach dem Handball noch?
Für mich ist mal wichtig, dass ich jetzt in die Physiotherapie einsteige, dass ich da langsam in den Praxisbetrieb komme, dass ich so vielen Patienten wie möglich helfen kann und dass ich mich da einfach weiterentwickle mit Fortbildungen, mit Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen. Ich habe da schon so ein bisschen eine Vorstellung, wohin ich möchte, und darauf freue ich mich sehr.
Mich hat diese Folge ganz besonders berührt, muss ich sagen, weil ich auch in Hochsprung trainiert worden bin. Also ich war Vizemeisterin von Niederösterreich in Hochsprung. Das ist schon länger her. Aber ich war dann eben nicht so besessen vom Sport, dass ich weitergemacht hätte. Ich habe mir dann überlegt, zahlt sich das aus? So viel zu trainieren und so wenig Sozialleben zu haben, ist es mir das wert? Und mir war es das nicht. Das Sonja schon. Weil die Sonja einfach in meinen Augen so eine richtige Sportlerin ist, die getrieben ist von diesem Gedanken, immer besser zu werden und einfach diesen Sport liebt, glaube ich, den sie macht.
Aber halt eben ist auch nicht mehr so. Jetzt mit 31 Jahren kommt für sie der Punkt, wo sie im Leben andere Prioritäten gibt als den Spitzensport.
Wobei sie halt auch immer den Gender Gap sehr stark gespürt hat. Wichtiger Punkt.
Absolut. Für mich war das Gespräch mit der Sonja jedenfalls doppelt spannend, weil ich ja auch einen Handballer zu Hause habe. Unser 11-jähriger Sohn spielt Handball seit ein paar Jahren. Und ich finde den Sport per se einfach extrem faszinierend. Und dann auch noch einer der besten Österreichs im Studio zu haben, das war schon sehr cool.
Da weiß ich schon, wer unseren Podcast hören wird. Ja, und danke euch, HörerInnen, dass ihr den Podcast auch gehört habt. Wir freuen uns immer, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder auf Apple. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.